Mein heutiger Gast ist Professorin. Sie ist Expertin für Online- und Social-Media-Marketing. Sie kennt sich also bestens aus mit all den Themen, die uns im Moment so umtreiben. Digitalisierung, Social-Media, künstliche Intelligenz. Sie ist Präsidentin einer Hochschule in Hamburg, hat ihr Büro und ihr Familienleben aber hier in Nordhorn. Ich schaue hinter die Schlagzeilen mit Professor Dr. Vera Christina Lenz-Käsekamp.
Hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast der Grafschafter Nachrichten mit Steffen Burkhardt und Menschen aus der Region.
Hallo Vera, schön, dass du da bist.
Hallo Steffen, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich habe 1000 Fragen. Bevor ich die erste stelle, stell du dich doch bitte erstmal vor.
Ja, hallo, ich bin Vera Lenz-Käsekamp. Ich bin Professorin für Marketing mit dem Schwerpunkt auf Online-Marketing und Social Media. Das ist der eine Teil meiner sozusagen meine Arbeit. Auf der anderen Seite bin ich aber auch Präsidentin einer Hochschule und leite da einen ganzen Stab an Professorinnen und Professoren und ganz viele Themen so aus der Hochschule fließen bei mir zusammen und bin damit auch verantwortlich für ganz viele Studierende da draußen.
Ja, und das Erstaunliche ist, du machst das überwiegend aus einem Büro in der Nordhorner Innenstadt. Das heißt, du lebst diese Digitalisierung, für die du Expertin bist, gleichzeitig auch im praktischen Alltag.
Genau so ist das und das ist ja auch ganz wunderbar. Also ich habe hier in Nordhorn in der Innenstadt ein kleines Büro, von dort aus kann ich in Ruhe arbeiten. Ich habe aber tatsächlich auch noch ein Büro in meinem Haus, in ein kleines Homeoffice und bin aber dann auch natürlich ganz häufig in Hamburg und pendel quasi zwischen Hamburg und Nordhorn und genieße das aber auch sehr, muss ich ehrlich sagen.
Du hast eine sehr rasante Jahre hinter dir. Zumindest sieht mir das auf dem Lebenslauf danach aus. Du bist 40 Jahre alt, du bist verheiratet mit einem Nordhorner. Das ist auch der Grund, warum du seit 5-6 Jahren, glaube ich, hier in Nordhorn lebst. Du hast 2 Töchter, 6 und 11 Jahre alt. Und du hast schon in ganz vielen Städten gelebt, bevor du nach Nordhorn gekommen bist. Du bist in Nürnberg aufgewachsen und dann über München, Hamburg, Stuttgart, St. Gallen in der Schweiz schließlich hier in Nordhorn gelandet. Du hast Psychologie, Soziologie und Pädagogik studiert und bist dann innerhalb von 10 Jahren eigentlich diesen Weg gegangen, von der Promotion, also die Doktorarbeit, über die Professur bis jetzt zur Präsidentschaft einer Hochschule. Das alles in 10 Jahren, das alles als junge Mutter. Wie schafft man das?
Das frage ich mich im Nachhinein auch tatsächlich manchmal, dass wenn man so mittendrin steckt, dann merkt man das Tempo manchmal nicht. Aber man muss auch mal den Blick zurückwagen und eigentlich auch mal sagen, ja, Wahnsinn, also was da eigentlich passiert ist. Und aber ich habe immer das Thema gehabt, dass mir das so viel Spaß gemacht hat, dass die Zeit eigentlich gar nicht so spürbar war. Und dann macht man so einen Schritt nach dem anderen mit ganz viel Begeisterung dafür. Und irgendwie sind dann 10 Jahre vorbei und man kann zurückblicken und sagen, ja, super. Hat Spaß gemacht, aber jetzt schauen wir mal, was die nächsten 10 Jahre passiert.
Kam dir das selber auch schnell vor, dein Alltag? Also nicht nur im Rückblick, sondern dass man auch im Alltag denkt, wow, das geht hier alles ganz schön schnell gerade.
Ja, das auf jeden Fall. Also das ist, muss man ja auch irgendwie realistisch betrachten mit 2 Töchtern, die dann ja auch erstmal noch ganz klein waren, auch als ich sozusagen auch mitten in die Promotion gekommen bin mit einer kleinen Tochter, die erst 1 Jahr alt war. Das war natürlich eine große Herausforderung, gerade in so einem universitären Umfeld wie der Universität St. Gallen. Da ist der Druck auch hoch und man muss sehen, dass man da irgendwie besteht und hat auf der anderen Seite natürlich so ein kleines Kind, das immer wieder krank wird, wie das ja auch alle Eltern da draußen kennen. Und dann kann man sich schon mal überlegen, okay, das ist intensiv, das dauert lang, aber man geht ja Schritte. Man geht den ersten Schritt, hat immer wieder ein Ziel vor Augen. So war das erste Ziel, die Promotion, das wirklich auch zu schaffen mit Familie. Und dann war ja auch die 2. Tochter da schon, als die Promotion dann zu Ende war. Dann hat man wieder ein Ziel erreicht. Dann war mein nächstes Ziel, Professorin zu werden. Hat auch geklappt, gerade auch hier aus Nordhorn heraus, also frisch hierher gezogen. Und dann ja, das geklappt mit der Professur und dann das Ziel, ja, Vizepräsidentin und dann Präsidentin, das kam so auf dem Weg dann an mir vorbei und ich habe gesagt, ja, das möchte ich gerne machen.
Ja, das gehört ja auch dazu, ne, dass sich solche Gelegenheiten ergeben, aber dass man auch zugreift und dass man sich das zutraut auch in dieser Situation und nicht sagt, boah, ne, 2 Kinder, das reicht jetzt auch, ne, ich schaffe das gar nicht alles. Du hattest mir im Vorfeld mal berichtet, dass du aus einem, wie hast du es genannt, aus einem Elternhaus kommst. Aus einem Elternhaus mit hoher Erwartungshaltung. Was heißt das zum einen und hast du diese Erwartungen erfüllen können?
Ja, das hoffe ich doch im Nachhinein, genau. Also mein Vater war beruflich selber sehr erfolgreich, damit aber wenig zu Hause. Und ich bin die älteste von 4 Töchtern. Und meine Mutter war mit uns zu Hause, mein Vater war auf der ganzen Welt unterwegs. Und da sind natürlich auch Erwartungen. Und mein Bildungsweg war selber gar nicht so geradlinig. Ich glaube, das ein oder andere Mal war dann schon so, dass meine Eltern gedacht haben, oh, wo geht's denn jetzt hin mit Vera? Und aber ich habe immer eigentlich mein Ziel gehabt und konnte dann auch, glaube ich, so Schritt für Schritt auch diese Erwartungen erfüllen, aber natürlich begleitet einen das, wenn man merkt, dass auch in der eigenen Familie Erwartungen an einen gestellt werden, die man versucht irgendwie zu erreichen. Aber ich glaube, das ist das, was ja, weshalb ich auch an dem Punkt heute bin, weil ich einfach auch immer gemerkt habe, okay, nochmal ein Schrittchen mehr, nochmal ein bisschen weiter.
Und heißt Erwartung auch Druck?
Auch, kann auch sein, genau. Also das natürlich, das spürt man ja auch und das begleitet mich definitiv auch über die letzten Jahre, einen bestimmten Druck dahinter auch zu spüren.
Du sagtest, dein Vater sehr erfolgreich, aber auch wenig zu Hause. Wie ist bei dir jetzt die Situation? Du bist auch sehr erfolgreich, du bist auch sehr eingespannt, aber du kannst eben vieles aus dem Homeoffice machen. Ist vielleicht eine etwas böse Frage, aber hast du den Eindruck, dass du es dann eben jetzt auch besser machen kannst als dein Vater?
Das weiß ich manchmal nicht. Das sind natürlich Fragen, da denkt man sich immer, egal ob Mann oder Frau, einfach als Elternteil, habe ich genug Zeit und kann ich die Zeit auch gut nutzen? Und ich glaube, das ist dann der Punkt auch, wirklich die Zeit, die man miteinander hat, gut zu nutzen und eben aber auch klare Regeln zu haben, zu wissen, ich bin nicht jede Woche in Hamburg, sondern ich bin nur jede zweite Woche in Hamburg. Und die Wochenenden sind ganz wichtig für die Familie und eben auch da zu sein. Meine Töchter können mich auch immer anrufen und kennen das aber auch gar nicht anders. Sie sind so aufgewachsen. Sie wissen, ihre Mutter ist viel unterwegs und haben das vielleicht auch ein bisschen anders als andere Kinder in ihrem Umfeld, aber sie können gut damit umgehen, weil wir auch viel darüber reden. Und wie gesagt, ich bin immer erreichbar. Ob ich jetzt im Homeoffice bin, die Tür ist immer offen, jeder kann immer reinkommen oder mich einfach auch anrufen, wenn ich in Hamburg bin, dass da auch einfach der Kontakt besteht und die Nähe, das ist ja auch ganz wichtig.
Bist du eine von diesen Professorinnen, wo während der Vorlesung dann auch im Hintergrund vielleicht mal das Kind durchs Bild läuft?
Genau.
Das gab's ja so in der Corona-Zeit.
Genau so ist das. Und das muss man aber auch dazu sagen, dass es gerade auch bei meinen Studierenden der Fall ist. Also viele meiner Studierenden sind ja nicht vor Ort in Hamburg, sondern sogar weltweit verstreut. Und da sind auch ganz viele junge Mütter dabei oder auch einfach junge Familienväter. Genauso ist es bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die auch überall verstreut sind aus der Professorenschaft, die ebenfalls Kinder haben. Und bei uns ist das ganz normal. Dann sitzt einmal ein kleines Kind auf dem Schoß oder läuft im Hintergrund oder hat irgendein Anliegen. Und es ist ja auch schön, dass das durch das Digitale möglich ist, vielleicht auch beides einfach zu verbinden.
Wir kommen da gleich nochmal drauf, wie sich das Digitale auch auf die Arbeitswelt und auf Work-Life-Balance und so auswirkt. Ich wollte noch einmal zurück zu diesem Thema Geschwindigkeit. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Typfrage, ne? Dass du dieses immer weiter und immer Gas geben. Wenn ich das richtig weiß, wolltest du ursprünglich mal Profi-Skirennfahrerin werden. Viel mehr Tempo geht ja nicht, zumindest wenn es Abfahrt ist. Woran liegt es, dass du das nicht geschafft hast, sondern es lediglich zu Professorin und Präsidentin einer Hochschule gereicht hat?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Wenn ich mich einmal zurück erinnere, auch an meine Kindheit, ich habe das geliebt. Also Skifahren ist bis heute mein absolutes Hobby. Das ist etwas, was ich einfach mit ganzem Herzen mag, mich wirklich auch in Hänge zu stürzen, beziehungsweise das Panorama in Bergen zu haben. Das ist etwas, was mir ganz viel gibt, ganz viel Kraft. Also ich komme auch tatsächlich jetzt aus einem Skiurlaub vor ein paar Wochen und das gibt mir einfach viel Ruhe und Power. Warum es nicht gereicht hat, ich glaube, das lag so ein bisschen auch daran, dass, ja, ich glaube, einfach das Leben außenrum andere Pläne hatte mit mir und ich dann das gar nicht so verfolgen konnte. Aber mein Wunsch war das wirklich immer oder dann vielleicht in Abstufung vielleicht Skilehrerin zu werden oder so. Also wenn es mit Präsidentschaft nichts wird, dann bin ich vielleicht irgendwo als Skilehrerin unterwegs.
Dann bist du in Norddeutschland natürlich grundfalsch gelandet, ne?
Absolut. Also,
wobei wir hier ja kürzlich mal einen Tag Schnee auf dem Rodelberg hatten. Aber
das war wunderbar.
Ist hier Norddeutschland natürlich dann nicht der perfekte Ort. Mir ist noch bei einer anderen Sache aufgefallen, dass du es offenbar gerne schnell magst. Du liest sehr viel und sehr gerne. Das überrascht jetzt nicht bei einer Akademikerin. Aber du hast offenbar eine besondere Methode, wie du liest.
Genau, ich scanne. Also ich lese nicht Wort für Wort, Zeile für Zeile, sondern ich lese den gesamten Text auf einmal. Also diese Fähigkeit habe ich, glaube ich, in frühen Jahren entwickelt oder ich hatte sie schon immer, ich weiß es nicht. Aber so lese ich Bücher von 300-400 Seiten einfach ganz schnell. Und das, da kann ich auch dann richtig abtauchen. Also durch dieses Scannen von Seiten bin ich dann auch einfach irgendwo anders. Sei es bei einem Roman oder bei einer wissenschaftlichen Abhandlung über etwas. Und nehme dann so die einzelnen Wörter auf, die verknüpfen sich irgendwie. Und dann, ja, habe ich den Inhalt beisammen.
Das ist ja verrückt. Also ich hätte im ersten Moment gedacht, super, möchte ich auch können. So im beruflichen Alltag ist das natürlich sehr hilfreich, ne? Spart Zeit, ist effizient. Ich hätte jetzt gedacht, dass dieses Genusslesen da ja vielleicht gar nicht geht. Also ich genieße das total, am Sonntag oder im Urlaub mal so richtig einzutauchen in einen Roman, in eine andere Welt. Und bin dann meistens, wenn das Buch gut war, sehr traurig, wenn das Buch zu Ende ist. Das geht ja bei dir noch viel schneller, dann bist du ja sofort wieder durch. Ist das nicht ätzend?
Nein, das ist doch ganz toll. Man kann ja dann noch mehr lesen.
Ja, okay, aber vielleicht wäre das ja auch mal eine Zeit, wo man mal runterkommen und mal das Tempo drosseln könnte.
Ja, ich glaube, das geht ganz automatisch, dass ich da so dann auch eintauche, aber ich kann das auch sehr genießen. Also durch dieses Lesen bin ich auch sofort irgendwo anders und kann damit auch meine Auszeiten schaffen. Und natürlich komme ich nicht mehr ganz so viel dazu, Romane zu lesen, wo man wirklich auch mal in ferne Länder eintauchen kann oder in andere Geschichten. Aber dennoch ist das etwas, was mich sehr entspannt. Lesen und auch gerade so im Urlaub. Ich habe immer alle Bücher im Gepäck, also ich brauche sie auch haptisch in der Hand, damit ich wirklich auch damit irgendwie das ja spüren kann. Der Koffer ist immer mit Büchern gut gefüllt.
Aber wenn du deinen Kindern Kinderbücher vorliest, dann liest du die schon noch Wort für Wort oder liest du denen dann auch Seite für Seite vor?
Nein, das natürlich Wort für Wort, aber sie wissen auch, ich kann das gar nicht so gut dann so langsam vorlesen, weil ich dann merke, ach, ich bin ja eigentlich schon auf der anderen Seite, da muss ich mich selber wirklich ein bisschen zusammenreißen.
Das klingt ja ein bisschen so, um jetzt mal so langsam diesen Bogen Richtung Digitalthemen zu schlagen, das klingt fast so, als wenn du Bücher nicht blätterst, sondern scrollst, als ob du dich da quasi so wie durch so ein Feed durchscrollst. Der Unterschied könnte sein, bei mir ist es jedenfalls so, wenn ich durchscrolle, merke ich hinterher, ich habe es alles gar nicht wahrgenommen. Während wenn ich, man liest, das scheint bei dir ja trotz des Tempos so zu sein, du nimmst es ja auch wahr. Wie ist denn dein Social-Media-Nutzungsverhalten? Auf welchen Kanälen bist du da so aktiv und wie viel Zeit verbringst du da?
Das ist eine richtig gute Frage, weil man könnte ja erwarten, eine Professorin für Online-Marketing und Social Media, die ist ganz viel auf Social Media unterwegs und macht das ganz aktiv. Ich grenze mich ganz bewusst davon ab. Also ich habe einen Instagram-Account, der ist aber komplett privat. Ich bin da.
Gott sei Dank, den findet man auch nicht, wenn man sucht.
Genau. Also das ist mir auch ganz wichtig. Ich bin da nur für mich und schaue mir natürlich an, wie diese Plattformen funktionieren. Ich weiß quasi alle Hintergründe, auch was mit Snapchat oder anderen Tools und Plattformen natürlich auch da passiert. Aber ich nutze es nicht exzessiv, weil ich auch um die Folgen und Gefahren außen herum weiß und mich davon tatsächlich auch zurückhalte und mir das auf eine andere Art und Weise einfach ansehe, anstatt das wirklich so ganz tief einzutauchen.
Mhm. Da kommen wir gleich auch noch drauf. Lass uns mal erst über ein spezielles Thema reden, das du erforscht, zu dem du auch hier in Norton schon einen Vortrag gehalten hast. Das sind die virtuellen Influencer. Was ein Influencer ist, wissen sicherlich die meisten. Kurz gesagt, das sind Menschen, die sich auf Social-Media-Plattformen, Instagram, TikTok vor allem, präsentieren, die meistens aus ihrem Leben, aus ihrem privaten Leben was zeigen und auf diese Weise eine Reichweite aufbauen, Menschen für sich interessieren, mit dem Ziel am Ende diese Menschen, also ihre Follower, naja, zu beeinflussen, to influence, beeinflussen heißt es ja letztlich, meistens mit kommerziellem Interesse. Also ganz am Ende wollen die was verkaufen, wollen Werbung machen, wollen damit Geld verdienen. Und da kann man ja auch Geld mit verdienen. Das ist ein Geschäftsmodell und das ist ja inzwischen für viele junge Menschen ein durchaus auch realistischer Berufswunsch, Influencer werden. Die Frage ist immer, wie lange das dann hält. Das kennt man, aber das ist ja, wenn ich dich richtig verstehe, schon fast wieder oldschool, weil dass das noch echte Menschen tun, wird offenbar seltener. Was sind virtuelle Influencer?
Das ist sozusagen die nächste Evolutionsstufe bei Influencerinnen und Influencer. Das bedeutet, dass es gar keine reale Person mehr ist, die dahinter steckt, sondern dass ein großes Team in Agenturen oder in einzelnen anderen Bereichen ja Personen künstlich erschaffen. Das heißt also all das, was man sieht, jede Haarsträhne, die Augenfarbe, Sommersprossen etc., die sind mit KI erstellt und können natürlich dann dementsprechend auch sich zeigen. Mal in dem einen Outfit, dann im nächsten Bild, schon wieder in dem nächsten und man kann ja ganz viel damit arbeiten und tatsächlich diesen Influencern und Influencern, die nur virtuell erstellen, natürlich verschiedene Charaktereigenschaften auch zuschreiben und immer wieder neu schreiben. Und das ist quasi die nächste Stufe, die wir da sehen, die sich gerade entwickelt.
Merken wir das? Merke ich das, ob dieser Influencer echt ist oder fake?
Nicht unbedingt. Ich könnte dir bestimmt Bilder zeigen, wo du es nicht auseinanderhalten kannst. Bei manchen sieht man, es ist überspitzt, es ist alles zu perfekt. Aber bei den einen oder anderen sieht man, dann sind Fältchen mit eingebaut oder mal hier Sommersprossen oder Muttermale etc. Also, dass man es gar nicht so deutlich sieht, dass das keine reale Person ist. Und aber auf der anderen Seite gibt es auch Fälle, wo man es ganz deutlich sieht, wo es ganz überspitzt auch ist.
Sind wir damit, eigentlich wollte ich fragen, wann ist der Punkt erreicht, wann wir uns nie sicher sein können, ob das überhaupt echt ist. Aber das klingt jetzt eher so, als ob das längst erreicht ist. Also ja. Im Grunde muss ich bei allem und jedem, was ich da sehe, skeptisch sein und immer hinterfragen, ist das überhaupt echt, was ich da sehe?
Absolut, genau. Genau das ist das Thema und das ist der Bereich der Digital Literacy. Also wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass nicht alles das, was wir sehen, sei es über Social Media oder auch Videos, die im Fernsehen laufen, wir wissen nicht genau, wann es etwas künstlich erstellt oder nicht. Viele Dinge, die überspitzt sind, da können wir es uns denken, aber mittlerweile sind all die Tools und die Technologie dahinter so stark, dass es uns schwerfällt, da zu unterscheiden.
Was macht das? Na, ich frage es mal aus beiden Seiten. Vielleicht erstmal, was macht das mit denen, die da was veröffentlichen? Also, du bist ja Professorin für Marketing. Also, was heißt das zum Beispiel für Marken, für Werbetreibende, wenn sie ja eigentlich mit ihren virtuellen Influencern ihre eigene Glaubwürdigkeit ein Stück weit untergraben? Also, gibt es dann überhaupt noch glaubwürdige Auftritte? Oder gibt es genug Publikum, das so leichtgläubig ist, dass man sie eben trotzdem erreicht?
Ja, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Das ist natürlich so, mit wem arbeitet man zusammen? Es gibt virtuelle Influencerinnen, die schon sehr bekannt sind, die tatsächlich auch etwas bewirken können, um die Marke ja auch ein bisschen jünger, vielleicht auch agiler wirken zu lassen. Und das ist zum Beispiel jetzt auch mal bei VW oder Audi passiert, dass tatsächlich auch Videos entstanden sind mit virtuellen Influencerinnen zusammen. Und die kann man sich auch auf YouTube ansehen. Und das wirkt natürlich auch spannend, wenn man dann merkt, okay, da kommen zwei Realitäten zusammen. Einmal die analoge und einmal die virtuelle Realität. Damit kann man ja auch jung wirken als Marke. Aber du sprichst das ja was ganz Wichtiges an, das Thema Glaubwürdigkeit. Und das ist immer ganz wichtig bei Werbung oder beziehungsweise Kooperationen, die man auch mit Influencern ja zusammen hat, sei es jetzt eben analoge Influencer, die im Social Media tätig sind oder auch virtuelle Influencer. Glaubwürdigkeit ist immer das Stichwort und es muss ein sogenannter Fit vorliegen, also zwischen der Marke und dem Influencer, der Influencerin.
Das ist ein Thema, was uns als Journalisten natürlich auch umtreibt, nicht? In welchem Umfeld bewegen wir uns? Und schaffen wir es, dass in diesem Fall die Marke Grafschafter Nachrichten, ein lokales Medium, wirklich dieses Vertrauen behält? Und wie müssen wir arbeiten, gerade im Umgang mit künstlicher Intelligenz und so weiter, worüber wir gleich noch sprechen wollen, ohne unsere Glaubwürdigkeit zu verlieren? Eine Zwischenfrage, du hast vorhin immer Influencerinnen gesagt. Ist das gegendert oder sind das tatsächlich überwiegend Frauen?
Nein, das ist gegendert, ja.
Okay, also da gibt's jetzt nicht so, dass das zwingend oder überwiegend Frauen
Nein.
sind, sondern das geht bunt durcheinander.
Genau.
Ja. Warum kommen Influencer, egal ob echt oder künstlich, überhaupt an? Warum folgen wir? Warum sind wir Follower? Also ich finde dieses Wort ja schon ganz schrecklich. Irgendjemand geht voran und ich folge. Das klingt ja so untergeordnet, so unterwürfig irgendwie. Warum neigen wir überhaupt dazu?
Ja, das ist ein spannendes Konzept, das dahinter steckt, und zwar der Meinungsführerschaft. Und das ist nicht etwas, was wir jetzt heute erst haben, quasi durch Social Media, dass wir diese Verbindung zu verschiedenen Menschen auch spüren, sondern das ist etwas, was ganz, ganz tief in uns liegt und was auch schon ganz weit zurückreicht. Es gibt immer, es gab auch in der Vergangenheit Menschen, die Meinungen beeinflusst haben oder Meinungen angeführt haben. Es gab sogenannte Marktschreier im Mittelalter, die auch ja bestimmte Meldungen auch einfach an eine große Menge an Personen auch weitergegeben haben. Und das war ja auch wichtig, dass man da weitere Informationen zu einem Thema bekommen hat. Und so ist jetzt quasi Social Media ganz ähnlich in dem Sinn. Es gibt jemand, der den Meinungsführerschaft hat zu einem bestimmten Thema, sei es jetzt Schwerpunkt Kosmetik oder Schwerpunkt Fashion. Und wir folgen dieser Person, weil wir sehen, ah ja, das ist interessant, die Person hat auch noch ein bestimmtes Auftreten. Und dann kommt noch ein weiteres Prinzip der Psychologie dazu, und zwar das Konzept der Ähnlichkeit. Also wir wollen dann auch ähnlich sein zu Personen, denen wir folgen. Und da entsteht diese Verbindung zueinander.
Dieser Punkt Ähnlichkeit, den finde ich spannend, weil das heißt ja, wir vergleichen uns mit diesen Virtuellern und wollen, eifern ihnen nach, sagen wir es mal so. Das ist ja schon schwer, wenn man einen echten Influencer hat, der ja tendenziell sich positiv verkauft und es ist ja dann in der Regel eben doch nicht das echte Leben, was man da sieht. Wenn diese Influencer jetzt virtuell sind, dann sind sie ja tendenziell makellos oder vielleicht mit ein paar Makeln, die man bewusst einbaut, damit es noch realistischer wirkt. Sprich, das ist ja unerreichbar für diejenigen, die denen folgen und die ihnen nachahmen. Was macht das mit uns, wenn wir uns so vergleichen und so ein bisschen hinterherhecheln?
Ja, das kann natürlich ganz viel bewirken. Also gerade auch bei jungen Menschen, wenn man immer wieder ein Bild vorgegeben sieht oder vor sich sieht, das perfekt ist, eifert man diesem perfekten Bild nach und merkt selber, man schafft das gar nicht. Und dann hat man selber vielleicht auch das Gefühl, okay, ich kann das nicht erreichen, ich bin nicht perfekt oder an mir fehlt etwas. Und das kann ganz viel auch in jungen Jahren ja kaputt machen am eigenen Selbstbild von jungen Menschen. Und deswegen ist die Verantwortung für oder von Influencerinnen und Influencer ja auch eigentlich sehr, sehr groß. Und wir sehen auf der anderen Seite auch, dass sich diese virtuellen Influencerinnen ja auch anpassen. Also das heißt, wenn eine gewisse Gruppe folgt und die hat bestimmte Interessen, dass sich dann die virtuellen Influencer natürlich auch in die Richtung bewegen, weil man möchte ja diese Ähnlichkeit schaffen. Das heißt, diese Ähnlichkeit kann ja auch von den Followern kommen und dann sich wieder zurück auswirken auf die virtuellen Influencerinnen und ihren Auftritt.
Geht das so weit, dass Influencer vielleicht jetzt noch nicht, aber in Zukunft tatsächlich sozusagen personalisierbar werden, also dass nicht alle dasselbe Video, denselben kurzen Clip sehen, sondern dass tatsächlich sich das Video quasi live erstellt und sich auf das Verhalten des einzelnen Users anpasst?
Das kann absolut möglich sein, definitiv. Und das ist ja auch nochmal ein Konzept, zu dem ich auch forsche, das Thema persuasive Kommunikation. Also wie beeinflusst uns Kommunikation? Und genau das ist der Punkt. Also durch verschiedene Mechanismen, die dahinter stecken, können wir es ja auch schaffen, dass immer wieder dieses Konzept der Ähnlichkeit, immer wieder dieses Interesse ja auch hervorruft. Und wir dann letztendlich auch vielleicht etwas sehen, was total individualisiert ist und personalisiert. Und dorthin geht Werbung. In diesem Bereich entwickelt sich alles. Das sehen wir auch durch das ganze Thema KI letztendlich ja auch. Und das bedeutet natürlich, das könnte ich mir gut vorstellen, dass das in Zukunft so aussieht.
Klingt das für dich erschreckend?
Es ist nur dann erschreckend, wenn wir uns nicht damit befassen. Also wenn wir das nicht erforschen, wenn wir nicht schauen, was macht das? Also nach den Konsequenzen auch zu forschen, nach der Wirkung zu forschen und auch zu sehen, welche Implikationen sind damit verbunden. Und deswegen ist es ja auch ganz wichtig, dass sich jeder Einzelne damit auch auseinandersetzt. Was bedeutet das? Was ist KI? Welche Implikationen hat das vielleicht auch auf mich? Aber ja auch von Forschungsseite sich das einmal anzusehen und auch im Engen zu begleiten. Und auch das gehört dazu, dass einfach Medienkompetenz auch sich entwickeln kann.
Wir hatten uns bei den Nordhorner Digitaltagen das erste Mal getroffen und da haben wir unter anderem darüber gesprochen, inwiefern wir eben immer hinter der Technik hinterherhängen. Also dass technische Entwicklungen im Moment so rasant sind, dass wir, was unsere gesellschaftlichen Konventionen, unsere Regeln, unsere Erfahrungen, aber eben auch letztlich unsere Gesetze angeht, dass wir immer hinterherhängen. Und da habe ich dich gefragt, können wir das wieder aufholen? Schaffen wir das? Oder ist die Geschwindigkeit inzwischen so groß, dass eigentlich die Technik die Gesellschaft bestimmt und nicht umgekehrt?
Ja, meine Antwort war, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also, und deswegen ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, zu sehen, wie beeinflusst es mich selber auch und nicht zu überlegen, okay, das ist etwas, was da draußen passiert. Das ist KI, das interessiert mich vielleicht nicht oder Social Media ist vielleicht auch irgendwie nicht mein Thema. Es ist immer ganz wichtig, dass man sich mit den Dingen auch auseinandersetzt, damit das gesamtheitlich nicht passiert. Und das ist ja unsere Aufgabe auch als Gesellschaft, sich mit den Themen auch auseinanderzusetzen, die sich aus Technologie ergeben. Und wir merken ja auch gerade beim Thema künstliche Intelligenz, es gibt noch so viele Fragezeichen, wo werden wir uns hinentwickeln. So auf der einen Seite aus meiner Perspektive unglaublich spannend, aber natürlich sehe ich da auch große Themen auch auf uns zukommen, die wir vielleicht heute noch gar nicht so richtig abstecken können, die wir vielleicht eher nur so ein bisschen erahnen.
Da werde ich dich gleich noch ein bisschen zu löchern zu diesen Themen. Einmal noch kurz zurück zu diesem Begriff Verantwortung. Du sagtest, Influencer haben eine große Verantwortung. Ich komme da deshalb drauf, ich hatte kürzlich hier in diesem Podcast Jasper Iske zu Besuch aus Nordhorn, ein Arzt, der sehr aktiv ist, auch auf Insta und TikTok. Und wir haben uns am Ende so ein bisschen darauf geeinigt, dass er kein Influencer ist, sondern eigentlich ein Anti-Influencer, weil er nämlich sich auf die Fahnen geschrieben hat, wie nennt er das, medizinische Schwurbelei auf Social-Media-Kanälen zu entlarven. Das heißt, er guckt, was da so an medizinischem Quatsch verbreitet wird, mit dem Ziel, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder so zu verkaufen. Er stellt das bloß. Kann das überhaupt funktionieren? Also lohnt es sich, da Widerstand zu leisten?
Ja, auf jeden Fall. Es lohnt sich immer. Also genau das eben auch nochmal aufzudecken, zu sagen, okay, wie sieht denn etwas in echt aus oder wie funktioniert etwas wirklich? Also man muss das schon auch einordnen. Das eine sind quasi ja auch bestimmte Bedürfnisse, die da geweckt werden sollen durch Influencerinnen, einfach so zu, ja, bestimmte Produkte auch zu promoten. Dafür gibt es dann wieder ein Code, den man dann einlösen kann. Für diesen Code oder diese Einlösung bekommt der Influencer ja dann sein Geld und kann damit tatsächlich auch sehr viel Geld verdienen. Und manche machen das natürlich sehr verantwortungslos oder schauen sich nur danach um, wie was funktioniert eigentlich am besten, um noch mehr damit einfach auch zu erreichen, mehr Geld zu verdienen etc. Und deswegen ist es aber auch so wichtig, dass man dem Ganzen auch ein Gegengewicht entgegenlegt und auch Aufklärung betreibt. Und das ist ja wunderbar, über solche Plattformen wie Instagram etc. kann man natürlich viel Aufklärung auch betreiben, sei es jetzt im Bereich Medizin oder in anderen Bereichen, einfach auch Dinge mal zur Sprache zu bringen, weil es gibt ja Menschen da draußen, die sich dafür auch interessieren. Und eben Meinungsführerschaft bedeutet ja nicht nur in Bezug auf ein Produkt, auf einen bestimmten Einrichtungsstil, sondern natürlich auch auf ganz viele andere Themen. Und deswegen sind solche Plattformen natürlich dafür auch sehr, sehr gut geeignet.
Was ich mich halt frage, ist, kann so eine Einzelperson, in diesem Fall ein Arzt in seiner Freizeit, überhaupt dagegen anstinken sozusagen, gegen große Agenturen, die mit einer wahnsinnstechnischen Power, finanziellen Power, auch Know-how auf diesen Markt drängen? Hat man da überhaupt eine Chance durchzudringen?
Ja, und auch da kommt das wieder auf das Thema Glaubwürdigkeit an. Und wir sind ja natürlich auch dafür empfänglich, dass wir auch an Personen glauben wollen. Und wenn wir sehen, das ist jemand mit einer guten Reputation, mit viel Glaubwürdigkeit, dann kann man damit auch viel bewirken, selbst wenn es im Kleinen ist.
Du sagtest vorhin, dass vor allem natürlich junge Menschen, die vielleicht noch nicht so gefestigt sind, dass die da sehr beeinflussbar sind. Da gibt es ja jetzt die Diskussion, Australien, die eine Social-Media-Sperre für, ich glaube, unter 16-Jährige eingeführt haben. Brauchen wir das auch?
Also das als Mutter, diese Perspektive habe ich ja dann natürlich auch drauf, würde ich sagen, ja. Einfach ab einem bestimmten Alter sind Jugendliche natürlich auch in der Lage, bestimmte Dinge einzuschätzen und haben dafür ja auch in der Schule vielleicht verschiedene Diskussionen dazu auch schon gehabt. Aber ganz jung, in ein ganz junges Alter finde ich sehr, sehr schwierig, würde ich meinen Töchtern dann auch nicht erlauben. Sie sind zum Beispiel auch die Große mit ihren 11 Jahren. Möchte ich auch nicht, dass sie auf WhatsApp ist. Also das sind so, da merke ich, in mir kommt dann quasi die Expertise rund um meinen Beruf heraus. Und ich sage, ich glaube, da gibt es gute Grenzen, die man auch ziehen kann. Das muss jeder für sich selbst beurteilen, wie man sich auch mit den Plattformen auseinandersetzt. Ich für mich mit meiner Perspektive auf die Themen habe da auch nochmal einen vielleicht strengeren Blick darauf.
Das sind die Kinder, die Jugendlichen, wie ist das mit anderen Nutzergruppen? Wir sprachen ja vorhin darüber, dass du eben als junge Mutter sehr schnell auch Karriere gemacht hast. Gibt es zum Beispiel auch bei der Social-Media-Nutzung und überhaupt bei der Nutzung von digitalen Werkzeugen Unterschied zwischen zum Beispiel Männern und Frauen? Verhalten sich Frauen anders, nutzen Frauen anders und Männer anders diese Kanäle?
Ja, man müsste das eher auf das Alter beziehen. Also man sieht schon eher so verschiedene Nutzungsarten beziehungsweise ja auch die Plattformen, die interessant werden, wie zum Beispiel Facebook. Das sind eher ältere Nutzer. Ich habe Facebook das erste Mal entdeckt, da war ich mitten im Studium. Ich fand das wahnsinnig spannend und habe das auch mir angesehen und gedacht, wow. Aber ich komme auch noch aus der Zeit, ganz zu Beginn meines Studiums, da mit StudiVZ. Und man merkt so, Facebook war so die Ablösung und die Personen, die jetzt auch viel auf Facebook waren in den letzten Jahren, die altern so mit mir mit. Für jüngere Zielgruppen sind andere Plattformen interessant. Und da merkt man auch schon, okay, es kommt auch darauf an, wie ist eine Plattform aufgebaut. Instagram etc., Snapchat, die gehen ja auf ganz schnellen Content. Und da merkt man, das ist natürlich für jüngere Nutzer interessant. Deswegen, ich glaube, man kann nicht ganz so explizit sagen, es ist ein Unterschied zwischen Männern und Frauen, sondern ich würde den Unterschied eher im Alter sehen. Aber natürlich gibt es da sicherlich auch Nutzungsarten, die sich vielleicht eher so für Frauen oder bei Frauen eher interessant sind. Aber da würde ich es vielleicht auch eher auf Themen spezifisch zurückführen.
Wir hatten eingangs das schon mal das Thema, dass Technologie ja auch neue Möglichkeiten bietet. Also wir hatten eben dieses Beispiel, dass du auch dank moderner Technik die Möglichkeit hast, in Norden zu leben, zwei Kinder zu haben, für die du Zeit haben kannst und gleichzeitig eine Hochschule in Hamburg leiten kannst. Hat, um nochmal bei diesem Thema Männer, Frauen oder sagen wir es allgemeiner beim Thema Chancengleichheit zu bleiben, hat diese moderne Technologie da für Fortschritte gesorgt? Also wäre die Karriere, die du heute hast, vor 10 Jahren mit der Technik damals möglich gewesen zum Beispiel?
Ja, das weiß ich gar nicht. Bin ich mir gar nicht so sicher, ob das tatsächlich vielleicht hätte so funktionieren können. Ich glaube, alleine schon die Möglichkeit, hier zu leben und in Hamburg quasi eine Hochschule zu leiten, ich denke, das wäre vor 10 Jahren vielleicht noch nicht so gut möglich gewesen. Ich denke, gerade durch die Pandemie, die Corona-Pandemie, haben wir gemerkt, wir können digital miteinander zusammenarbeiten. Das funktioniert auch gut. In manchen Bereichen gibt es ja auch wieder dann Rückschritt, dass man sagt, oh nee, wir müssen alle doch vor Ort sein. Aber letztendlich zeigt sich schon, dadurch, dass wir Technologien nutzen können, ist die Möglichkeit da, dass man eben auch ja Karriere machen kann, obwohl man nicht vor Ort ist und oder dauerhaft vor Ort ist. Und das wäre vielleicht vor ein paar Jahren einfach noch nicht möglich gewesen.
Was dann ja, ich will das Thema nicht totreiten, aber was ja dann schon eher Frauen betrifft als Männer, ist ja nun mal so. Das war eigentlich so mein Gedanke. Ist diese Technologie so ein gewisser Chancenbooster für Frauen?
Kann sein. Auf der anderen Seite merken wir auch, dass gerade bei dem Thema KI, wenn man sich mal nur umschaut auf irgendwelchen Konferenzen, auf irgendwelchen Vorträgen, und ich bin selber viel unterwegs, ich sehe da, dass wenig Frauen dabei sind. Und das ist eigentlich etwas, wofür ich auch einstehen möchte und mir auch denke, wir brauchen eigentlich da mehr Chancengleichheit. Und gerade bei neuen Technologien gibt es die Möglichkeit, dass man natürlich auch weitere Personen auch enabled. Aber wir sehen ja, dass gerade auch bei in einem Studium oder in MINT-Fächern in Schulen, da sind einfach Mädchen und junge Frauen sind einfach unterrepräsentiert. Und eigentlich wäre das notwendig, um damit auch eine Chancengleichheit herstellen zu können. Und wir merken aber einfach auch, dass es einen unterschiedlichen Zugang zu Technologie gibt, ob das jetzt in der Schule ist bei Mädchen und Jungs. Aber das wäre wünschenswert, dass wir durch Technologie mehr Chancengleichheit auch ermöglichen können.
Was brauchen wir darüber hinaus? Also wenn ich das richtig weiß, warst du zum Beispiel auf einer Mädchenschule in Nürnberg. Ich habe das mal nachgeguckt. Ich wusste das natürlich nicht, dass das eine reine Mädchenschule ist. Und die wirbt auf ihrer Webseite, wenn ich das auf die Schnelle finde damit, dass sie eine Vertrauenswelt schaffen, in der Mädchen groß träumen und wissen, was sie wollen. Ich habe den Eindruck, da könntest du die Werbefigur für sein. Also das trifft, glaube ich, ziemlich auf dich zu, oder? Groß träumen, Skirennfahrerin, Präsidentin einer Uni und auch wissen, was man will und zugreifen und Chancen nutzen.
Ja, das ist ja total spannend, dass du das entdeckt hast. Das überrascht mich jetzt direkt. Ich wusste gar nicht, dass die Schule damit auch auf der Webseite wirbt. Aber ja, für mich waren das auch prägende Jahre. Und man muss dazu sagen, dass das natürlich auch schon einige Jahrzehnte her ist, dass ich dort auf dieser Schule war. Und bei mir waren tatsächlich auch noch viele Nonnen mit im Unterricht. Also ich wurde da auch von Nonnen unterrichtet. Und ich glaube, sie haben das Bild jetzt vielleicht über die letzten Jahre auch verändert. Das ist ja auch gut und richtig, auch nochmal den Fokus zu haben. Und damals war das natürlich schon nochmal, es war eine katholische Mädchenschule, auch nochmal ein bisschen anders ausgerichtet. Aber es ist sehr schön, es passt. Es passt tatsächlich gut.
Findest du das richtig, vorteilhaft, wenn Jungen und Mädchen zum Beispiel eine gewisse Zeit lang vielleicht getrennt unterrichtet werden?
Ja, das kommt vielleicht auf das Kind in dem Sinn drauf an. Für mich damals war es gut und ich habe für mich selber ganz bewusst diese Wahl auch getroffen. In Nürnberg, in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, gibt es natürlich mehrere Schulen und dann gibt es ja immer beim Übergang von der 4. auf die 5. Klasse ja auch die Möglichkeiten, sich die Schulen anzusehen. Und ich war dort und ich habe sofort gesagt, nein, ich möchte dorthin. Also es war eine ganz bewusste Entscheidung von mir selbst, auch wenn ich da ja noch ganz klein war.
Du hast dich jedenfalls durchgesetzt anschließend. Du bist, glaube ich, eine der jüngsten Präsidentinnen einer Hochschule in Deutschland. Wir sprachen darüber, dass das ja rasend schnell ging. Wie hast du diesen Karriereweg denn erlebt? Also ich komme deshalb immer wieder auf das Thema, weil ich weiß, dass du dich damit ja auch beschäftigst und dass du auch Vorträge zu diesem Thema hältst. Wie viel schwerer war es, als Frau diesen Weg zu gehen? Wir haben über Chancen, Möglichkeiten gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass man halt dann auch zugreifen muss natürlich. Man muss diese Chancen ja auch nutzen. Gab es auch Widerstände, die du überwinden musstest? Gibt es auch Nachteile, dass man mit 40 Jahren schon so erfolgreich als Frau und Mutter ist?
Ja, also ich denke schon. Alleine schon, wenn man das nochmal 10 Jahre zurück sieht, an der Universität in St. Gallen. Wie gesagt, das ist eine der besten Wirtschaftsuniversitäten in Europa. Und wenn man dann dorthin kommt, gerade frisch Mutter in dem Sinn mit einem kleinen Kind von einem Jahr, dann ist da außenrum sehr viel Kampf. Also da muss man sich behaupten, da muss man auch irgendwie präsent sein und sichtbar sein. Und das war für mich schon eine der härtesten Zeiten, die ich hatte. Und es war viel Kampf auch in mir. Ich habe viel darüber mit meinem Mann in der Zeit gesprochen. Soll ich das noch weitermachen? Schaffe ich das? Schaffen wir das? Wie funktioniert das? Wie geht das überhaupt? Wie wird das auch in Zukunft funktionieren? Werde ich das zum Abschluss bringen? Also es hat mich über Jahre beschäftigt. Und ich bin dort 2015 quasi erst dorthin gekommen, im Herbst 2015. Und dann im Anfang des Jahres 2020 habe ich meine Dissertation abgegeben. Und das waren harte Jahre, weil ich oft gezweifelt habe und nicht wusste, schaffe ich das überhaupt? Und ich glaube, das lag schon daran, dass ich als Frau mit einem kleinen Kind mich ja da auch irgendwie beweisen musste und auch da meinen Platz finden musste. Und da gibt es natürlich links und rechts auch mal ein paar Ellenbogen, mit denen man auch umgehen muss. Und ich glaube, die Zeit hat mich schon auch geprägt. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch daran lag, dass auch wir dort im Ausland waren. Also das ist ja in der Schweiz auch nochmal was anderes. Man kommt dennoch als deutsche Person dort auch nochmal wird auch nochmal ganz anders wahrgenommen. Das kommt natürlich da auch noch hinzu. Ja, aber auch in den letzten Jahren, wenn man frisch auch an eine Hochschule kommt, 2021 bin ich dann an die EuroFH in Hamburg gekommen. Und dann wird man ein Jahr oder eineinhalb Jahre später Vizepräsidentin, hat ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die schon länger da sind. Das ist natürlich etwas. Und natürlich auch jetzt im Amt als Präsidentin, da muss man schon auch mit allen auch einen guten Weg finden, damit man da auch seine Akzeptanz bekommt.
Du hast es aber geschafft. Bist du jetzt auch so ein bisschen für deine Studenten, für deine Studentinnen ein gewisses Vorbild, dass du ihnen auch zeigen kannst, es war hart, es war anstrengend, aber ich habe es geschafft und es hat sich gelohnt. Es hat sich ausgezahlt, dass ich mich da durchgekämpft habe.
Also ich versuche das natürlich zu sein. Viel mit meinen Studierenden bin ich jetzt gar nicht mehr so in Kontakt, was auch manchmal ganz schade ist. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Ich habe noch vereinzelt Lehrveranstaltungen, auch in St. Gallen an der Universität. Habe ich noch einen Lehrauftrag, um eben mit Studierenden in Kontakt zu kommen. Und bei uns an der Hochschule haben wir sehr schöne Absolventenfeiern, wo wir mit unseren Studierenden zusammenkommen und sagen, so, jetzt ist einmal der Tag gekommen, an dem ihr es geschafft habt. Und dort muss ich auch immer eine Rede halten, quasi als Präsidentin der Hochschule. Und genau das ist meine Botschaft dahinter. Ich beziehe das gar nicht so auf mich selber, sondern vielmehr darauf, dass es wichtig ist, auch durchzuhalten und zu schauen, dass man sein Ziel irgendwie nicht aus den Augen verliert, dass man die Dinge voranbringt und dass es manchmal auch unbequem sein kann und dass man sich auch manchmal zurückziehen will oder sagt, ich schaffe das gar nicht und ich möchte das gar nicht, aber dass man einfach durchhalten soll, weil man, wenn man ein Ziel vor Augen hat, sich ja auf diesem Weg dann befindet und das dann auch schafft. Und das ist eigentlich meine Botschaft auch für meine Studierenden, die ich ihnen immer mit auf den Weg geben will. Und ich bezeichne das immer so auch, dann diese Absolventenfeier als einen Marmeladenglas-Moment. Also sie sollen sich diesen Moment, dass sie es geschafft haben, sollen sie sich aufbewahren und mitnehmen, vielleicht für den nächsten Schritt, den sie dann gehen.
Das ist ein schönes Bild. Ne? Kann man sich das gelegentlich nochmal aufs Brot schmieren sozusagen.
Ja, genau.
Nun bist du nicht nur sehr jung und sehr schnell Vizepräsidentin dort an der Fernhochschule geworden, sondern ja auch noch für ein Themengebiet, KI im weitesten Sinne, das ja vielleicht tendenziell auch eher männlich besetzt ist. Hat das die Sache nochmal schwieriger gemacht?
Ja, also wie gesagt, ich bin ja dann mit diesem Thema ja auch viel unterwegs. Also ich war dann Vizepräsidentin ab dem September 2022 und so ab Oktober, November kam dann ChatGPT in die breite Masse. Das hat also sehr gut gepasst, erst als Vizepräsidentin Digitalisierung. Und dann haben wir immer gesagt, wir müssen das Thema KI da noch mit hinzufügen, weil das ist für uns auch als Hochschule ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wir merken, wir sind mittendrin in so einer Disruption in dem Sinn. Und ob das dann, man merkt schon, wie gesagt, das hatte ich gerade gesagt, man merkt auf Konferenzen, man merkt auf verschiedenen Tagungen, es gibt einfach noch nicht so viele Frauen, die sich mit dem Thema auch auseinandersetzen. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass man sich auch, wie zum Beispiel hier bei den Nordhorner Digitaltagen auch engagiert und sagt, das Thema KI, das ist für uns wichtig. Und das ist aber auch ein Thema, das wir uns auch genauer ansehen müssen und ja auch mal einen Vortrag zu dem Thema zu halten. Wie sieht das denn eigentlich mit den Frauen aus und dem Thema KI? Warum sollten wir uns damit beschäftigen? Und wir sehen aber auch, dass zum Beispiel KI ja auch gerne mal diskriminiert. Also wenn man ein Bild promptet und bestimmte Dinge eingibt, dann landet man ja auch bei Bildern, wo man denkt, okay, jetzt werden hier Stereotype bedient. Also die Daten, die eingespielt werden, die in die KI ja auch dann nutzt, die sind natürlich auch voller Stereotype und die werden wiederholt, indem wir prompten, indem wir die Informationen und die Daten nutzen, die dahinter liegen. Und das sind nun mal Daten aus dem Bestand, das sind nicht die Daten der Zukunft.
Ja, lass uns über künstliche Intelligenz, über KI reden. Du hast es gerade schon angedeutet, das krempelt unser Leben gerade echt um, im Arbeitsleben, aber auch sonst. Das ist wirklich disruptiv, hast du es genannt, also wirklich einschneidend und umkrempelnd. Das habe ich erstmal sehr allgemein gefragt. Müssen wir vor künstlicher Intelligenz Angst haben?
Wir müssen nur dann Angst haben, wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen.
Das habe ich dich vorhin schon mal gefragt, ne?
Genau. Jetzt ein. Und ich sag's auch gerne nochmal.
Die Frage hatte ich vergessen, aber an die Antwort kann ich mich erinnern. Ja. Kannst du denn verstehen, dass Menschen Angst haben vor KI oder dass sie sich zumindest überfordert fühlen?
Ja, natürlich. Das ist ja ganz klar. Man denkt sich, wie funktioniert das überhaupt? Und wenn ich da etwas eine Frage eingebe, dann kommt eine ganze Antwort. Aber KI umgibt uns und gibt uns bei jeder Google-Suche. Wir bekommen dann sofort KI-Vorschläge, werden Zusammenfassungen gemacht. Und da kann natürlich Bedenken bestehen und vielleicht auch Sorge und vielleicht auch im Berufsleben zu denken, okay, warum braucht es mich vielleicht an der einen oder anderen Stelle? Weil KI oder generative KI kann jetzt selber schnell einen Text schreiben oder schnell ein Video erstellen. Warum braucht es dann bestimmte Berufsbilder noch? Und die Angst gibt es. Und mit der sollten wir uns auseinandersetzen, auch zu überlegen, wenn sich etwas verändert, wo bin ich in dieser Veränderung?
Wenn ich dich jetzt frage als Professorin, was können wir dagegen tun? Dann bin ich mir relativ sicher, du antwortest irgendwas mit Bildung. aber du hast gerade schon gesagt, Nordhörner Digitaltage sind ein schönes Beispiel. Diese Bildung darf ja dann eben nicht nur an Hochschulen stattfinden.
Natürlich. Mhm.
Wie schaffen wir es denn wirklich auch, das in die gesamte Bevölkerung, auch zum Beispiel ältere Generationen zu tragen? Also es muss ja eine sehr breite Bildungsoffensive dann eigentlich sein.
Genau, und das geht natürlich auch darüber, dass wir in der tagtäglichen Berichterstattung die Themen auch immer wieder mit aufnehmen und immer wieder darüber sprechen und auch erklären, wie funktioniert etwas, vielleicht mit Bildern und dass es eben auch Angebote gibt, Veranstaltungen, die einfach für alle da sind und für alle offen sind und man sich einfach die Möglichkeit mal nehmen kann, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, das einem vielleicht ganz fremd ist. Aber ich glaube, gerade bei dem Thema künstliche Intelligenz, das bringt uns alle und die Gesellschaft ja doch irgendwie durcheinander, würde ich es fast nennen. Wir sollten uns damit auseinandersetzen und sehen, was kann ich davon noch lernen? Wie kann ich es verstehen? Was sollte ich damit tun? Wo gibt es denn Bedenken? Oder wo sind auch Grenzen? Oder wie sehen die Regeln dafür aus?
Du sagst, wir müssen uns damit beschäftigen, müssen neugierig sein. Täuscht man Eindruck oder stellt man gleichzeitig so eine gewisse Gegenbewegung fest? Also Facebook ist von gestern, ja, aber immer noch groß. Als Facebook so aufkam, war mir das erste Mal aufgefallen, dass ich so dachte, da gibt's jetzt so ein weltumspannendes Netzwerk. Ich kann mich mit allen möglichen Menschen aus Kulturen vernetzen. Und was machen die Menschen? Sie bilden Nachbarschaftsgruppen, wenn du aus Nordhorn kommst. Sie vernetzen sich mit den Leuten, wo sie eigentlich auch rübergehen könnten. Mhm. Und bei den Influencern fällt es mir eigentlich genauso auf. Das sind Menschen, die diese digitalen Kanäle nutzen, die permanent das Handy in der Hand haben. Und was für Geschichten erzählen sie? Sie erzählen, wie sie ihren Bulli umbauen und durch die Wüste fahren. Oder sie zeigen, wie sie alleine im Wald lesen und leben und Feuerholz hacken. Das klingt für mich wie so eine, als ob sie eben einerseits die digitale Welt nutzen, aber gleichzeitig so eine Sehnsucht nach dem Analogen auch wieder verbreiten. Also es gibt ja offenbar so diesen Fluchtgedanken. Und das scheint mir ein Zeichen für eine gewisse Überforderung von dieser Geschwindigkeit zu sein.
Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das glaube ich ganz sicher. Man sieht das ja. Um was geht es dann in Social Media Kanälen? Es geht ja auch mal um, wie koche ich etwas? Wie werden die Dinge auch hergestellt? Oder wie kann ich etwas nähen? Also man merkt ja, dass einfach nur diese Alltagsthemen, mit denen wir uns eigentlich immer beschäftigen, einfach einen digitalen Verbreitungskanal brauchen. Dass wir doch immer wieder in Bezug dazu sehen, wie kann ich Dinge denn aus der digitalen Welt in meine analoge Welt überführen. Aber ich habe jetzt einfach andere Hilfestellungen und ich sehe, okay, es sieht ganz einfach aus, wie das zu nähen ist zum Beispiel. Und ich kann es dann einfach für mich auch nutzen. Und so haben wir den Kontakt dann zwischen den zwei Sphären. Aber auch die ein oder andere, der ein oder andere Bereich findet komplett digital statt und hat dann eben gar nicht mehr den Bezug zum Analogen. Und auch das ist ein Fluchtgedanke.
Klingt dann ja doch nicht so bedrohlich eigentlich, nicht? Wenn man sagt, das ist vielleicht doch mehr nur ein Medium, ne, über das ich mich austausche, aber das echte Leben findet dann vielleicht doch stärker im echten Leben statt. Man weiß es nicht.
Genau.
Gerade die Tage hatte ich von der Studie gehört oder gelesen, dass junge Menschen sich zum Beispiel immer später küssen, dass die immer älter sind. Und ein Grund war, naja, die treffen sich halt nicht mehr. Ne? Also wenn man immer nur per WhatsApp oder andere Kanäle Kontakt hat, dann wird das halt nichts mit dem ersten Kuss sozusagen. Ne?
Genau. Das stimmt, ja.
Wir schweifen ein bisschen ab. Eigentlich hatte ich dich gefragt, ob wir vor künstlicher Intelligenz Angst haben müssen. Gibt es denn Gefahren? Gibt es Grenzen, wo du sagst, naja, da wird es vielleicht wirklich bedrohlich? Also wir brauchen Regeln, wir brauchen Grenzen, die vielleicht jetzt noch nicht gesetzt sind, die wir tunlichst nicht überschreiten sollten.
Ja, das beginnt in ganz vielen kleinen Dingen ja auch schon. Das Recht am eigenen Bild, das ist etwas Wichtiges. Was passiert damit, wenn ein Bild von mir digital verbreitet wird, verändert wird? Und da merken wir ja auch, dass auch ganz häufig Zwischenfälle gibt in Richtung Mobbing, weil einfach Bilder verfremdet werden und das den sogenannten auch Deepfake gibt, dass Dinge total verfälscht sind. Das ist jetzt auf Einzelpersonen, aber wir sehen ja auch, politische Meinungen werden ja auch vielleicht durch das ein oder andere beeinflusst, indem Dinge auch falsch behauptet werden. Also da gibt es schon Bereiche, in denen es ganz kritisch ist und deswegen braucht es auch Regeln. Und wir haben relativ lange in Europa gebraucht, bis wir die Regeln für uns auch definieren konnten mit dem EU-AI-Act, aber bis dieser auch tatsächlich umgesetzt ist und dass die Dinge, die dort auch festgeschrieben sind, bis in einzelnen Unternehmen festgezurrt sind und man sich danach richtet, das wird auch noch dauern. Das heißt, in der Zeit kann auch noch viel passieren und das ist ja auch immer ein Graubereich, wo es keine, wenn es keine Regeln gibt, dann gibt es dann natürlich auch Missbrauch.
Das meinte ich vorhin, als ich sagte, dass die Technik eben manchmal einfach zu schnell ist und so ein Gesetzgebungsverfahren in der EU ist definitiv nicht schnell, ne? Und dann hechelt man hinterher. Als wir über Influencer gesprochen haben, haben wir gesagt, es gibt oft ein kommerzielles Interesse, die wollen was verkaufen. Das ist aus meiner Sicht ja dann doch eher noch die harmlose Variante. Es gibt ja auch Influencer, die was anderes verkaufen wollen, nämlich zum Beispiel Ideologien oder Parteien oder ne, da geht es um Macht, da geht es um Einfluss, da geht es um Lobbyismus. Da gibt es sicherlich ja nochmal ganz andere Grenzen, weil da geht es nicht um die Frage, lässt sich ein junger Mensch dazu beeinflussen, irgendein Ernährungsergänzungsmittel zu nehmen, sondern da geht es ja wirklich um knallharte Machtpolitik, da geht es um religiöse Konflikte und. Da würde ich eher die Gefahren sehen, weil dann geht es irgendwann an die Grundlagen unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Müssen wir da nicht viel strenger werden?
Ja, strenger, das auf der einen Seite. Das heißt, diese Regeln, von denen ich sprach, die braucht es und die müssen ja auch verfolgt werden. Das heißt aber auch, die Plattformen müssen einerseits in die Verantwortung genommen werden, dass es eben nicht möglich ist, in einer solchen Art und Weise zum Beispiel Ideologien auch zu verbreiten. Auf der anderen Seite müssen wir Aufklärung betreiben. Das heißt also, Personen, die auf Social Media Kanälen unterwegs sind, das heißt also jüngere Menschen einfach auch aufzuklären, was macht das mit euch und welche Einflüsse hat auch quasi Social Media oder eine bestimmte Plattform für euch, für dich, und dafür braucht es einfach Aufklärung, darüber braucht es einfach Gespräche, es muss auch die Verantwortung, die hinter der Nutzung steckt, einmal aufgezeigt werden. Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema, ab wann sollte denn vielleicht eine Altersgrenze eingezogen werden? Ich meine, Australien war jetzt sehr rigoros damit, aber es braucht natürlich einerseits Regeln, es braucht Aufklärung und es braucht aber auch Eigenverantwortung.
Mein Eindruck ist oft, dass Aufklärung, Medienkompetenz wahrscheinlich sogar unsere einzige Chance sind, weil dass es uns gelingt, wirksame Regeln im Sinne von Gesetzen durchzusetzen, da reicht es ja nicht, wenn der Bundestag das beschließt. Da müssen wir mindestens auf europäischer Ebene, aber eigentlich müsste es einen weltweiten Common Sense da geben. Und wenn man sieht, wie die amerikanischen Plattformen, die das ja nun mal alles dominieren, wie die inzwischen auch die amerikanische Politik dominieren, Elon Musk als Beispiel, kann ich mir aktuell nicht vorstellen, dass da eine wirksame Reglementierung erreichbar ist. Also stimmst du mir zu, wenn ich sage, wir müssen schon wirklich selber lernen, mit diesen relativ unkontrollierten Plattformen klarzukommen?
Exakt. Und das geht eben damit, dass man sich damit beschäftigt auf der einen Seite, so wie ich jetzt ja auch. Das hatte ich ja vorhin geschildert. Ich beobachte, ich schaue mir das an, wie es funktioniert. Aber ich bin in meinem Nutzungsverhalten extrem zurückhaltend und beäuge das in dem Sinn auch kritisch, weil ich aber auch weiß, was sich dahinter verbirgt, wie die Plattformen funktionieren, wie man auch in so ein endloses Scrollen kommt. Das sind ja auch alles psychologische Mechanismen, die dahinter stecken, die dazu führen, dass wir wie in so einen Tunnel kommen und gar nicht mehr so richtig links und rechts sehen können. Und so funktionieren die Plattformen auch. Aber das muss man wissen. Damit muss man sich einmal auch auseinandergesetzt haben, um überhaupt auch den kritischen Blick darauf zu haben.
Die Frage wollte ich dir eigentlich viel später gestellt haben, aber jetzt passt es gerade so gut. Du hast ja auch Psychologie studiert. Woran liegt das, dass ich das Handy nicht weglegen kann? Dass ich da durchscrolle und die ganze Zeit denke, ist das ein Blödsinn? Aber ich gucke es mir trotzdem weiter an und hinterher kann mich ja nichts erinnern. Warum mache ich das?
Genau, das sind ja immer nur wenige Sekunden, die man sich die Dinge auch ansieht. Und man schafft damit Emotionen. Und wir sind über Emotionen total gut steuerbar. Das heißt, auf der einen Seite sagst du jetzt auch, das ist ja, was war denn das für ein Quatsch? Oder hast du vielleicht doch amüsiert? Denkst du, ja, was kommt denn da als nächstes? Dann ist das vielleicht eher was Trauriges, dann kommt wieder was Fröhliches. Also wir werden da in so einen Sog reingezogen. Und da stecken eben ganz wichtige psychologische Effekte dahinter. Und ich hatte es ja auch gesagt, persuasive Kommunikation, also Kommunikation, die uns beeinflusst, die in unserem Verhalten beeinflusst, das sehen wir überall. Jede Push-Notification, die du aufs Handy bekommst, ist persuasiv gestaltet, damit du in die Plattform gehst. Mit Buzzwords, mit Emojis, mit bestimmten Dingen, um den Druck zu erhöhen, wie zum Beispiel jetzt kaufen. Ja, okay, das bedeutet jetzt nur in diesem Moment. Oder es gibt nur noch 30 Tage diesen und jenen Rabatt. Also auch eine Verknappung. Das sind alles psychologische Mechanismen, die dahinter stecken aus der persuasiven Kommunikation. Und diese Plattformen bedienen sich aus dem kompletten Bauchladen.
Also werde ich permanent ferngesteuert von irgendwelchen Algorithmen?
Ja, das könnte man bei dem einen oder anderen vielleicht auch so sagen, ja. Also nicht unbedingt. Man muss das ja auch immer ein bisschen ins Verhältnis setzen, aber man wird beeinflusst. Und so funktionieren die Dinge. So funktionieren Push-Notifications. Zu diesem Thema habe ich ja promoviert. Also das heißt, ich habe mich da intensiv damit auseinandergesetzt in den Jahren der Promotion. Und ja, das funktioniert so. Und Plattformen wie Instagram, Facebook, die arbeiten damit. Jede Push-Notification, die auch über diese Plattform kommen. Und das fängt ja auch schon an bei LinkedIn. Eine Person hat ihr Profil besucht. Dann ist man natürlich neugierig. Wer war denn das jetzt? Wer hat jetzt nach mir geschaut?
Da brauche ich einen Premium-Account, um das dann zu erfahren. Nun bin ich ja Journalist und wir haben auch ein Newsportal und wir verschicken auch Push-Nachrichten. Ist das böse?
Nein, das ist nicht böse. Man will ja informieren. Es ist ja die Art und Weise, wie die Kommunikation in der Push-Notification ja auch gestaltet ist.
Und das wäre jedenfalls meine Hoffnung, ob es dann eben auch einen echten Wert hat für denjenigen, der auf die Push-Nachricht guckt. Wenn ich den mit 20 Push-Nachrichten am Tag bedränge und 19 davon sind für ihn wertlos oder sind reine Werbung, dann ist es vielleicht auch was anderes, als wenn der Nutzer sagt, ja, das war in diesem Fall, hatte einen Nutzwert für mich, das hat mir geholfen in diesem Moment. Und das richtig auszutarieren, ist zumindest etwas, worüber wir in der Redaktion viel diskutieren. Wie schaffen wir das, da das richtige Maß zu finden?
Ja, das ist das Prinzip der Relevanz. Auch ein psychologisches Prinzip.
Sollte für Journalisten im Journalismus natürlich immer gelten. Jede Nachricht sollte relevant sein. Das jedenfalls lernt man das als Volontär schon, dass das ein wesentliches Kriterium ist. Wir reden viel über künstliche Intelligenz. Mein Eindruck ist manchmal, dass wir, die Leute insgesamt, gar nicht so richtig wissen, was damit gemeint ist. Also bei KI, glaube ich, denken viele an ChatGPT, also an irgendeine Maschine, da werfe ich eine Frage rein und kriege eine erschreckend gute Antwort. Wir haben verstanden, die kann auch Bilder generieren. Wir wissen inzwischen, wenn ich da ein Kinderfoto reinwerfe, dann kommt irgendwie ein ulkiges Video wieder raus, wie dieses Kind tanzt. Das ist aber ja nur ein kleiner Teil. Das ist eben diese generative KI, die sich so wahnsinnig entwickelt hat und die so publikumsträchtig sozusagen ist. Was kann KI sonst noch und was kann sie nicht?
Ja, und dazu neigen wir. Wenn wir sagen KI, und das gilt auch genauso für mich, dann meint man meistens generative KI. Und da gibt es natürlich die Spezialisten dahinter, die würden dann auch immer die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, nein, das ist ja nicht nur generative KI, also von der du jetzt auch sprachst. Letztendlich geht es darum, dass Daten in großen Mengen analysiert werden, Muster erkennbar sind und damit dann auch bestimmte Vorhersagen auch tätig werden können. Und das ist viel mehr. KI ist nicht einfach nur Bilder, Texte, sondern einfach auch Analysen über eine riesige Menge von Daten. Und das macht natürlich für verschiedene Themen auch wahnsinnig viel Sinn, also dass man auch große Datenmengen auch auswerten kann und bestimmte Vorhersagen auch haben kann. Aber wir sehen für uns in unserem Sprachgebrauch denken wir eben an generative KI.
Gibt es Dinge, die KI nicht kann, die KI vielleicht sogar nie können wird?
Man kann ja selber mal ChatGPT fragen.
Was kannst du nicht?
Was kannst du nicht oder kannst du denken? Und die Antwort lautet, nein, ich kann nicht denken. Ich analysiere nur. Also quasi das, was uns als Menschen ganz eigen ist, über Dinge nachzudenken und da vielleicht auch den einen oder anderen Schluss zu ziehen. Das ist ja uns eigen als Menschen. Also die KI denkt nicht, sie analysiert. Sie kann reflektieren, aber dann auch nur aufgrund von Daten. Also die Themen, die einem dann in der KI auch vorgelegt werden. Aber richtig, das Denken dahinter würde auch ChatGPT antworten. Nein, ich kann nicht denken, ich kann nur analysieren.
Ich habe mich nämlich gefragt, wenn KI so viel kann, was muss ich denn dann eigentlich noch können? Also so ein Beispiel, was mir in den Sinn kam, war, als die ersten Taschenrechner in die Schulen kamen. Da haben wir bequemen Schüler natürlich gesagt, super, Kopfrechnen brauche ich nicht mehr, weil ich habe ja einen Taschenrechner. Und die strengen Lehrer haben dann gesagt, naja, du hast ja nicht immer einen Taschenrechner bei dir. Und wenn du im Supermarkt die Rechnung prüfen willst, musst du eben doch Kopfrechnen können. Das gilt ja nicht mehr, weil ich habe immer einen Taschenrechner bei mir in Form des Smartphones, einer Smartwatch. Also, dass ich keinen Rechner griffbereit habe, das gibt es nicht mehr. Insofern könnte man ja sagen, naja, Kopfrechnen ist jetzt wirklich nicht mehr nötig. Und wenn ich das Smartphone schon dabei habe, warum soll ich denn noch Vokabeln pauken, wenn der Google Translator alles, was ich sage, simultan in, wie viele Sprachen gibt es auf der Welt, 7000 Sprachen übersetzt? Und wofür brauche ich denn noch Allgemeinwissen, wenn ich ChatGPT ja alles fragen kann und der auf alles eine Antwort hat? Können wir uns Lernen nicht eigentlich schenken?
Und das ist die ganz große Frage für uns als Hochschule. Ja, also braucht man mich auch als Professorin noch, weil wenn der Content oder mit der Lehrcontent auch alles über ChatGPT und Co. erstellt werden kann, warum braucht es mich dann noch?
Ah, das wäre doch super. Nur noch auf dem Sofa liegen, Serien gucken und ich kann alles, ich weiß alles. Das wäre doch so bequem.
Ja, aber das muss ja auch erstmal in den Kopf kommen. Und quasi das, was wir lernen wollen und unseren Studierenden mit auf den Weg geben wollen, weil wir wollen ja auch Studierende befähigen, in der Arbeitswelt von morgen auch Bestand zu haben, dann ist das für uns eine der ganz großen Fragestellungen. Wir wissen ja gar nicht, was in den nächsten Jahren passiert. Und wir haben natürlich für uns unsere Curricula, wir haben Dinge, nach denen wir uns richten müssen. Wir haben Berufsverbände da draußen, wie zum Beispiel auch die der Psychologen. Die haben ganz genaue Vorstellungen davon, wie jemand auch ausgebildet werden muss, um dann auch ja dieses Thema auch wirklich studiert zu haben und danach auch auf der Arbeitswelt oder in der Arbeitswelt auch seinen Platz zu finden. Und was macht das mit uns? Und das ist die ganz große Frage, mit der ich mich nicht nur in meiner Vizepräsidentschaft damit beschäftigt habe, sondern jetzt auch als Präsidentin. Was macht das mit dem Konzept Bildung? Wie gehen wir damit um? Was macht das mit den Prüfungen, wenn alles auch bei Hausarbeiten oder Projektarbeiten durch ChatGPT oder ein anderes Tool erstellt werden kann, wunderbare Präsentationen rauskommen? Wie können wir das eigentlich letztendlich noch bewerten, wenn der Studierende da eigentlich nicht mehr viel dafür gemacht hat? Und auch an diesem Punkt ist es wichtig, dass man befähigt. Also das heißt, wir haben schon ganz früh auch bei uns an der Hochschule angefangen zu überlegen, wie können wir die Studierenden da gut ranführen an das Thema, wie können sie dann das tatsächlich auch lernen, was bedeutet generative KI, wie kann man es im Studium nutzen? Und bei uns ist quasi das Credo, ihr dürft KI nutzen, ihr dürft das verwenden, ihr dürft euch damit auseinandersetzen, ihr dürft recherchieren. Aber ihr dürft eben nicht ausschließlich danach sagen, das ist alles nur auf sozusagen meinem eigenen Mist gewachsen, sondern muss schon genau darlegen, welche Inhalte sind KI-basiert, welche nicht. Was war meine Eigenleistung dahinter? Weil das beurteilen wir ja als Hochschule, als Hochschulprofessorinnen und Professoren ja danach auch.
Das ist ja eine sehr schwierige und spannende Frage, die ich mir als Journalist zum Beispiel stelle. Natürlich nutzen wir KI im Redaktionsalltag und man kommt dann schon relativ schnell an den Punkt, wo man sich fragt, darf ich da jetzt noch meinen Namen drüber schreiben? Ist das noch mein Text? Oder ich habe kürzlich auch hier im Podcast Chris Müller zu Besuch gehabt, einen Songwriter hier aus Norton, mit dem ich auch bei ihm im Studio drüber gesprochen habe, wie er KI im Songwriting einsetzt und ab wann ist es eigentlich nicht mehr sein Song, weil die KI das macht? Und das war sehr spannend, weil es hilft ja nichts. Die KI ist ja nun mal da und wenn wir sie nicht einsetzen, werden wir uns auch nicht halten können in unserem Beruf. Und da so einen ethisch verantwortbaren Weg zu finden, das ist gar nicht so leicht. Was ich mich gerade gefragt habe, als du sagtest, dass auch Bildung sich verändert, was würdest du sagen, was sind Fähigkeiten, die ein junger Mensch entwickeln, schulen sollte, damit er beruflich, aber auch sonst einfach im Leben in Zukunft Chancen hat. Welche Fähigkeiten, welches Wissen und Können wird an Wert gewinnen in den nächsten Jahren?
Das sind natürlich alle digitalen Skills. Also all das mit dem umzugehen, mit dem wir uns gerade auch befassen oder über das wir auch gesprochen haben. Sich also genau zu wissen, was bedeutet denn künstliche Intelligenz? Was steckt denn dahinter? Wie sind die Funktionsweisen? Wie kann ich das analysieren? Wie kann ich es bewerten? Das ist das eine, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Basis-Skills bleiben ja weiterhin auch bestehen. Also dass man eben Dinge auch kann und analysieren kann, nicht nur in einer digitalen Welt, sondern auch analog. Und es ist immer dieses Zusammenspiel, das zusammengehen muss. Und da sind ja auch verschiedene Kompetenzmodelle, die aktuell entwickelt werden. Auch wir bei uns an der Hochschule haben unser eigenes KI-Kompetenzmodell entwickelt, um damit auch Lehrmaterialien so zu gestalten, dass sie bestimmte Kompetenzen, die in der Zukunft wichtig sind, auch in unseren Lehrmaterialien und die Studierenden dann auch diese Zukunft auch vorbereiten. Und so arbeitet eigentlich jeder so mit verschiedenen Modellen für sich, um diese Kompetenzen der Zukunft auch zu fordern beziehungsweise auszubilden. Und das sind alles zusammen die sogenannten Future Skills.
Besteht die Gefahr, wenn ja auch das Lernen so viel leichter werden kann mit solchen Hilfsmitteln, dass wir so Grundtugenden wie Kreativität, kritisches Nachdenken, dass wir das ein Stück weit verlieren, weil wir das ja nicht mehr trainieren, möglicherweise, weil die KI uns das ja abnimmt. Also ganz konkret, ich frage mich schon manchmal junge Kollegen bei uns, wenn die ihre Texte immer durch die KI laufen lassen, zum Korrigieren, zum Verbessern, das frage ich sogar für mich selbst, verlerne ich irgendwann gutes Schreiben, weil ich es einfach nicht mehr mache?
Ja, das ist natürlich auch in der Wissenschaft so. Wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wir haben ja Texte, die wir auch veröffentlichen und das war früher schon auch viel Arbeit, musste viel analysieren, jeder Text musste dann auf den Punkt gebracht werden und man merkt jetzt auch, dass zum Beispiel viel mehr gute Texte und gute Veröffentlichungen, die ja also sozusagen auch so ein Gütekriterium in der Wissenschaftswelt sind, veröffentlicht werden, die auch in guten Journals veröffentlicht werden und dann auch eine sehr gute Reputation dafür bekommen. Das heißt, wir merken, da gibt es irgendwie eine Verbesserung der Qualität. Und du hattest ja nach Kreativität und kritisches Denken gefragt und auch das sind Future Skills. Also das heißt, da wird man in Zukunft noch mehr darauf achten, um genau diese Fähigkeiten auch auszubilden, dass es eben nicht verloren geht und dass man in dieser Welt, in der wir uns bewegen, ja auch immer noch möglich ist, kreativ zu sein und seine eigene Kreativität ja auch auszuleben. Vielleicht in der einen oder anderen Stelle dann inklusive KI, so wie du das auch gerade geschildert hast, aber dann eben auch noch bei sich selbst. Und das ist eben die ganz große Herausforderung, wie wir die Bildung der Zukunft dann auch tatsächlich gestalten können, weil wir uns jetzt auch in dieser Transformationsphase befinden.
Ich habe kürzlich mit einem Kollegen drüber gesprochen. Da waren wir so zu dem Ergebnis gekommen, die Industrialisierung, das Aufkommen von Maschinen hat eigentlich körperliche Arbeit ersetzt. Das Aufkommen von KI ersetzt jetzt geistige Arbeit. Was bleibt dann noch, nicht, wenn das beides wegfällt? Und ich finde diese Aussicht eigentlich ganz ermunternd, wenn man sagt, naja, dann bleibt eben das Denken, das kritische Denken, die Kreativität, die Fähigkeit, vor allem auch Neues zu erschaffen. Denn das kann KI ja eigentlich nicht. Die saugt sich ja immer nur aus dem Bestehenden, mischt das einmal kräftig durch. Und dann kommt halt Standard raus. Das merkt man ja zum Beispiel bei ChatGPT. Also wenn man denkt als Journalist, man könnte seine Texte mit ChatGPT schreiben, das ist immer dieselbe Soße, die da kommt. Ein wirklich guter Text entsteht eben, wenn ich es schaffe, mich davon zu lösen, mir selber einen Kopf zu machen, selber kreativ zu sein, selber nachzudenken. Und das wiederum, finde ich, klingt dann ja auch ganz ermutigend, wenn man sagt, ja, diese Basisfähigkeiten werden eigentlich sogar wichtiger.
Ja, genau. Und das Persönliche dahinter auch. Ja. Also nicht sich hinter der Technologie zu verstecken und dann Technologien sprechen miteinander, sondern der persönliche Austausch in dieser sehr digitalen Welt ist dann auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um ja auch das so ein bisschen für sich abzugrenzen. Das ist ja ganz ähnlich zu dem, was wir auch beim Thema Social Media hatten. Also es ist wichtig, sich auch im Digitalen, im Analogen, auch mit dem Analogen zu beschäftigen und die digitale Welt zwar vielleicht immer mit dabei zu haben und ja nebenbei auch zu wissen, dass diese Welt auch besteht, aber sich dann doch wieder auf das Analoge zurückbezieht.
Also ist so ein Podcast, wie wir ihn gerade führen, ja eigentlich ein schönes Beispiel dafür, weil da sitzen sich zwei Menschen gegenüber, die sich vorher mal gesehen hatten, aber eigentlich nicht kennen und reden eine Stunde lang über Themen. Mancher Gedanke entsteht erst beim Reden. Vielleicht stellt man auch mal eine Frage doppelt und merkt erst bei der Antwort, dass man das getan hat. Das wäre doch toll, wenn zum Beispiel dieses persönliche Gespräch wieder an Wert gewinnt und wir feststellen, naja, E-Mails schicken und irgendwelche Social-Media-Kalender nutzen ist das eine, aber sich treffen und miteinander reden gewinnt an Wert. Und dieser Boom der Podcast könnte ja zum Beispiel ein kleiner Beleg dafür sein, dass dieses echte, authentische wieder mehr gewertschätzt wird.
Ja, auf jeden Fall, sich gegenüberzusetzen und miteinander zu reden. Und deswegen schätze ich das auch so, dass ich einerseits hier bin in Nordhorn, aber natürlich auch immer gerne auch in Hamburg, dort die Kolleginnen und Kollegen an der Hochschule zu treffen oder meine Studierenden zu treffen, auch mal wirklich eine Vorlesung zu halten, vis-à-vis wirklich in einem Hörsaal zu stehen und vor den Studierenden zu stehen, gibt mir wahnsinnig viel Freude. Ich merke einfach, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr der Standard, so wie ich das vor 10 Jahren mal angefangen habe, sondern jetzt ist mein Standard digital. Und dann weiß ich wirklich zu schätzen, wenn ich jemandem gegenüber sitze oder beziehungsweise eben eine Vorlesung oder einen Vortrag vor realem Publikum, also zum Anfassen in dem Sinne ja auch sehe und damit auch in den ganz anderen Austausch komme als im digitalen Raum.
Was für ein perfektes Schlusswort. Wir fordern dazu auf, wieder mehr zu reden, sich wieder mehr zu treffen. Vera, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch.
Ja, danke dir, Steffen. Hat mir großen Spaß gemacht.
Das war Hinter den Schlagzeilen, ein Podcast der Grafschafter Nachrichten. Neue Episoden gibt's alle 4 Wochen auf gn-online.de/podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.